was man so schon kennt, das ist vertraut, ja, und sich dann auf was Neues einzulassen und in eine Veränderung gehen zu wollen, das ist ja, finde ich, ein ganz schwieriger und manchmal ja auch sehr angstbesetzter Schritt, ne? Und dann ist es manchmal so in der Behandlung, dass es richtig gut gelingt und manchmal merke ich aber auch bei Patienten, dass es noch zu früh ist.
Willkommen bei Seelenarbeit, dem Psychiatrie-Podcast aus dem LVR-Klinikverbund. Echte Geschichten, ehrliche Einblicke von Menschen, die mit Herz in der Psychiatrie arbeiten. Unser Ziel, Vorurteile abbauen, Einblicke geben und den Menschen hinter dem Beruf sichtbar machen. Denn Seelenarbeit beginnt mit echten Geschichten und hier erzählen wir sie. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Seelenarbeit. Wir setzen unsere Reise durch die psychiatrischen Kliniken des LVR fort. Heute geht es um ein Berufsfeld, das häufig ganz still wirkt, dabei aber zuhört, analysiert und begleitet. Es geht um psychologische Psychotherapie. Ich bin Daniel Schwingheuer, euer Moderator. Und bevor wir richtig reinstarten, ganz kurz der Hinweis für euch, wenn euch psychische Erkrankungen triggern oder emotional belasten, dann hört bitte nur weiter zu, wenn ihr euch aktuell stabil fühlt oder in Begleitung seid und zögert niemals, professionelle Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen, wenn es euch nicht gut geht. Und jetzt freue ich mich, meine heutige Gästin begrüßen zu dürfen. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und leitende Psychotherapeutin an der LVR-Klinik Mönchengladbach, Nadine Kölchens. Schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf, Daniel.
Zu deinem Beruf gehört es vor allem auch viel und intensiv zuzuhören, was Menschen dir so erzählen. Ich hoffe, das ist okay für dich, wenn du heute mehr redest als ich.
Ja, also es ist ein neues Format für mich. Ich bin auch ein bisschen nervös, weil es was ganz Neues ist. Aber ja, ich versuche mein Bestes und freue mich natürlich, dass ich auch unser Berufsbild heute hier bei euch vertreten darf.
Ja, Nadine, du bekommst jetzt nochmal ganz kurz die Chance, so ein bisschen zuzuhören und dich an die Situation zu gewöhnen. Ich stelle nämlich deinen beruflichen Werdegang ganz kurz vor und du kannst mir zwischendurch sagen, ob ich das richtig gemacht habe. Du bist seit 14 Jahren psychologische Psychotherapeutin.
Ja, das stimmt, ja.
Habe ich richtig gerechnet.
Das ist beziehungsweise, ich habe vor 14 Jahren angefangen mit der Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Okay. Und bin jetzt 10 Jahre tatsächlich approbierte psychologische Psychotherapeutin.
Na okay, da können wir auf jeden Fall gratulieren zum 10-Jährigen.
Ja.
Für Außenstehende klingt das psychologische Psychotherapeutin irgendwie immer so ein bisschen doppelt gemoppelt. Das ist aber eine ganz gängige Berufsbezeichnung und das hat mit dem Ausbildungsweg zu tun, ne?
Genau, also es ist ja so, dass wir psychologischen Psychotherapeuten Psychologiestudium haben und danach dann tatsächlich eine Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin gemacht haben in Teil- oder Vollzeit und letztendlich ist Psychotherapie kein geschützter Begriff in Deutschland. Ne? Es gibt auch Heilpraktiker zum Beispiel, die sich eine Psychotherapie-Weiterbildung, die im Umfang deutlich anders gestaltet ist als bei uns, so nennen. Und deswegen ist psychologische Psychotherapie ist tatsächlich ein geschützter Begriff.
Das heißt, wenn ich wirklich das bekommen möchte, was ich gerne hätte, dann gehe ich zur psychologischen Psychotherapeutin und nicht nur zur Psychotherapeutin.
Genau.
Okay. Seit 2015 ist dein Vertiefungsgebiet die Verhaltenstherapie. Du warst erst in Krefeld. Inzwischen bist du in der LVR-Klinik in Mönchengladbach. Auch seit 2015, das sind eben genau diese 10 Jahre, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und inzwischen bist du leitende Psychotherapeutin im tagesklinischen Zentrum Gartenstraße. Und außerdem systemische Beraterin und ethische Fallberaterin. Das ist ein ganz schön voller Lebenslauf, wie ich finde. Über die einzelnen Aspekte werden wir in den nächsten Minuten dann hier noch viel, viel mehr erfahren. Und zwar direkt nach unserer Schnellfragerunde. Deine Aufgabe ist es jetzt, so kurz wie möglich zu antworten auf das, was ich von dir wissen möchte. Und bevor wir damit starten, ganz kurz die Frage, ist das eigentlich auch so eine Methode, die ihr anwendet? So nach dem Motto, die Leute sollen ganz schnell antworten, damit man erfährt, was so als erstes in den Sinn kommt?
Eher selten, würde ich sagen. Also es gibt manchmal natürlich Fragestellungen, wo wir sagen, gucken Sie mal spontan, was Ihnen dazu einfällt. Aber nein, die Patienten bekommen bei uns doch Zeit zum Überlegen.
Okay, dann ist das keine Therapiestunde. Wir machen es einfach nur, weil wir Spaß dran haben. Nenn mir 3 Schlagworte, die dich und deinen Beruf beschreiben.
Ich glaube, ich bin empathisch, verlässlich und was meine Arbeit beschreibt, fördern und fordern.
Gibt es einen Satz, den du beruflich viel häufiger sagst, als du jemals gedacht hättest?
Ja, wer ist denn eigentlich Mann? Ich kann was dazu ausführen.
Ich musste kurz drüber nachdenken. Ich habe, um ehrlich zu sein, habe ich kurz überlegt, ob ich einen Mann in meiner Frage hatte. Ja, bitte.
Wir erleben bei Patienten ganz häufig, dass im Sprachgebrauch man müsste, man sollte. Und dann fragen wir ganz häufig, wer ist denn eigentlich Mann? Weil das ist natürlich so eine Distanzierung von sich, ne? Und letztendlich geht's ja immer um die Person, ne? Und um die Veränderung, die sie machen möchte.
Ja, spannender Gedanke auf jeden Fall. Was ist die häufigste Reaktion, wenn du sagst, ich bin psychologische Psychotherapeutin?
Oh ja, ganz häufig höre ich dann so, oh Gott, jetzt werde ich bestimmt von dir gerade analysiert.
Mhm. Und dann natürlich, das liegt jetzt auf der Hand, die Frage, analysierst du die Menschen immer?
Nein, also ich möchte auch mal Feierabend haben. Ich bin ja noch Privatperson, würde ich sagen. Aber ich glaube natürlich, dass mein Berufsbild mich natürlich in Beziehungen prägt und ne, ja, wie ist man in Kontakt mit anderen Menschen? Ja, und von daher kann man, ich glaube, nicht komplett die Brille absetzen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich gucke in meinem Privatleben genau, wie tickt derjenige, steckt da eine psychische Auffälligkeit oder Erkrankung und gehe in die Therapie, das auf gar keinen Fall.
Ja, musst du dich da manchmal bremsen in deinem Alltag, dass du da abschaltest und denkst, nee, ich mach das jetzt nicht?
Ich glaube, das kommt drauf an. Also ich denke mal, häufig kann ich das gut abgrenzen, ne? Weil ich glaube tatsächlich, dass man möchte auch mal wirklich Feierabend haben, ne? Und glaube ich, das ist ja auch viel, viel zu anstrengend, wenn man das die ganze Zeit tun würde. Aber klar, natürlich gibt's ja manchmal so, also mein Mann würde jetzt sagen, auch wenn wir Fernsehen gucken, sagst du ganz häufig, ach, guck mal, aber das ist jetzt psychologisch interessant, ne? Da könnte man aber auch noch mal gucken. Also so, ja, ganz kann man es, glaube ich, nicht abstellen. Aber nein, also ich versuche da Privatleben und Beruf auch zu trennen. Und ich glaube, das ist auch einfach, fürsorglich für sich selbst und gesund, wenn man auch mal abschalten kann.
Ja. Wenn du jetzt gerade sagst, Fernsehen gucken, ganz generell, macht es überhaupt Spaß, dann Filme zu gucken? Weil ich mir vorstellen kann, dass du vielleicht hin und wieder denkst, das ist völliger Humbug. Niemand mit der Krankheit wird jetzt so reagieren in dem Fall. Passiert das?
Nee, das tatsächlich nicht. Also Filme kann ich da auch total unbefangen gucken. Und ja, das ist, glaube ich, da denke ich dann so, ach ja, das ist Fiktion. Es fällt einem dann manchmal ja vielleicht eher bei Dokumentation oder sowas auf, ne, wo man dann sagt so, ah, okay, ne, der Mensch ist irgendwie spannend. Da ist es dann, glaube ich, eher so, dass man doch mal in die Versuchung gerät. Da gibt's ja so ein paar Persönlichkeiten auch in der heutigen Gesellschaft, wo man denkt, ach ja, spannend. Ohne jetzt Namen nennen zu wollen.
Ja. Nadine, ich habe mich vorher gefragt, Folgendes, du musst in deinem Alltag musst du keine Menschen analysieren, du könntest aber natürlich nicht. Ich habe mich gefragt, macht es eigentlich Spaß, mit dir Gesellschaftsspiele zu spielen, wie zum Beispiel jetzt Pokern? Das ist natürlich jetzt keine psychische Erkrankung, aber du bist natürlich sehr geübt darin, Leute zu lesen, zu gucken, was geben die für Anzeichen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da sitzt man da und hat sein super schlechtes Blatt und hat aber alles reingesetzt, all in, macht es Spaß, das mit dir in dem Moment zu machen?
Oder? Ich glaube, das macht total Spaß, weil ich selbst überhaupt gar kein Pokerface habe.
Ach so,
also,
okay.
Ich glaube tatsächlich, ich bin kann ganz schlecht schwindeln oder ne, auch manchmal Sachen verbergen, wo es wichtig ist. Ne? Also ich kann mich da schnell verraten. Von daher macht das wahrscheinlich die Mitspieler total viel Spaß. Und es ist ja auch nicht so, dass ich in die Köpfe der anderen gucken kann. Ne? Also oder dass, wenn jetzt jemand die Augenbraue hochzieht, ich denke, ah ja, okay, jetzt hat er sich verraten oder so. Also die Fähigkeiten würde ich mir durchaus absprechen. Und also von daher, die anderen werden wahrscheinlich viel Spaß mit mir beim Poker haben.
Okay, dann haben wir die erste Binsentheorie schon abgearbeitet. Du analysierst also nicht im Alltag jeden Menschen, den du triffst, auf dem Markt oder so.
Nein, nein, nein.
Dann kommen wir mal zum beruflichen Prozess. Dieser Podcast ist natürlich auch für Menschen, die wissen wollen, wie deine Arbeit eigentlich funktioniert. Du bist inzwischen leitende Psychotherapeutin, das heißt weniger in der Behandlung, aber du hast natürlich sehr, sehr lange gemacht und du weißt, wie so eine Behandlung funktioniert. Wenn du jetzt vor ein paar Jahren einen neuen Patienten oder eine neue Patientin hattest, um die und den nur du dich gekümmert hast, ne? Du kommst in dieses Behandlungszimmer rein und du sagst erstmal Hallo. Und was passiert dann? Wie geht es dann weiter? Wie näherst du dich so einem Menschen?
Ja. Ja, also erstmal, meistens findet es gar nicht im Raum statt, sondern wir treffen uns irgendwie auf dem Flur oder im Aufenthaltsraum. Und dann geht es natürlich erstmal darum, den Menschen kennenzulernen mit seiner Geschichte, mit dem, womit er kommt, ne? Und wir haben dann tatsächlich hier im Krankenhaus immer natürlich zunächst ein Aufnahmegespräch, wo unsere Patienten uns dann berichten, mit was für Beschwerden sie kommen, was sie für Symptome haben, auch was mögliche Auslöser sind, ne? Aber mich interessiert natürlich auch immer, wie ist so die Lebensgeschichte der Patienten, wie leben die gerade und was wünschen sie sich vor allen Dingen auch und erwarten sie sich von der Behandlung? Also, dass wir dann auch gemeinsame Therapieziele schließen und darauf aufbauend dann gemeinsam einen Therapieplan entwickeln, was denen helfen könnte, um gut in die Therapie zu starten und auch hier Entwicklungsschritte machen zu können. Also da ist es ganz, finde ich, ganz wichtig, auch auf Augenhöhe mit den Patienten zu sein.
Ja, während dieses ganzen Prozesses, was geht denn da in deinem Kopf vor? Ist dieses erste Kennenlerngespräch, hat das schon irgendwie eine Strategie oder so? Also folgst du dann einem ganz klaren Muster? Oder ist das so, ich setze mich einfach mal mit der Person dahin und gucke hinterher, was mein Bauchgefühl mir sagt, in welche Richtung wir gehen und dann fangen wir an zu analysieren?
Also natürlich haben wir schon einen gewissen Fahrplan im Kopf, würde ich sagen. Weil natürlich bestimmte Dinge müssen wir einfach auch in so einem ersten Gespräch erfahren vom Patienten. Ja, also es ist ja wichtig, dass wir zumindest schon mal eine Idee davon bekommen, was ist das für ein Beschwerdebild, mit dem der Patient kommt. Ne? Von daher guckt man natürlich schon, was sind so mögliche Symptome und was würden wir das vielleicht für einem Erkrankungsbild zuordnen. Und und natürlich bestimmte Punkte, wie zum Beispiel haben Menschen lebensmüde Gedanken. Das sind so Dinge, die müssen wir im Erstgespräch erfragen. Von daher gibt es natürlich schon so einen internen Fahrplan. Und was ich immer total wichtig finde, ist auch eben tatsächlich Ziele mit dem Patienten zu vereinbaren. Damit es nicht so ist, wir gucken erstmal und lassen es so laufen, sondern dass wir auch einen Rahmen haben, ne, in der, glaube ich, dem Patienten Sicherheit geben kann. Aber uns ja auch so einen roten Faden gibt, den wir dann in der Behandlung verfolgen können und auch immer wieder mit Patienten gucken können, wo stehen wir da gerade? Ist es gerade noch das Richtige? Müssen wir was verändern? Müssen wir was weiterentwickeln? Ja, und das ist es so, ne? Und dann können aber Gespräche natürlich ganz individuell auch nochmal verlaufen, ne? Dass man unterschiedlichen Fokus setzt. Also kein Gespräch ist gleich, ne, sondern so wie jeder Mensch ganz individuell ist, sind auch unsere Gespräche dann individuell.
Ja, ja. Wie häufig kommt das vor, dass du nach so einem Erstgespräch denkst, ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung es geht?
Das ist, glaube ich, eher seltener. Also, ne, ich glaube, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch mit zunehmender Erfahrung so ist, dass natürlich schon in Erkrankungsbildern Übereinstimmungen gibt, wo man sagt, okay, ich habe die und die Idee. Ich glaube, so eine grobe Idee hat man schon nach so einem Erstgespräch. Aber oftmals ist es natürlich auch so, dass im Verlauf der Behandlung noch neue Informationen dazukommen oder sich in der Verhaltensbeobachtung, ne, auf der Station einfach auch noch Dinge neu ergeben, wo wir sagen, da müssen wir nochmal hinschauen oder da erzählen uns Patienten etwas, ne, was für uns eine völlig neue Information ist, ne, weil ich glaube, manchmal ist es auch noch nicht im Erstgespräch die Zeit, alles zu erzählen, ne. Ich glaube, man muss ja auch immer erst Vertrauen fassen. Das finde ich immer sehr beeindruckend, wenn ich denke, was Patienten uns alles im Erstgespräch schon erzählen, für sie fremden Menschen. Das finde ich immer eine beachtliche Leistung, da zu sagen, ich öffne mich da einem fremden Menschen so und vertraue dem so, ne, und gebe diese ganz hoch privaten Infos weiter, ne? Und manche Dinge kommen dann eben erst später zutage. Und dann muss man natürlich nochmal gucken und anpassen. Also es ist immer ein Prozess.
Ja, ich finde es gerade total spannend, dass du das sagst. Ist denn dieser Schritt zu sagen, ich brauche Hilfe, ist das schon der erste Teil von einer Heilung? Weil folgende Hintergedanken. Wenn jemand zu dir kommt und dir all das erzählt, dann hat er ja vorher mit sich ausgemacht, ich möchte jetzt Hilfe und da ist jemand, der hat diese Berufsbezeichnung, deswegen kann der mir helfen, deswegen muss ich dem auch alles erzählen. Oder das ist doch der Prozess.
Ja, also ich glaube tatsächlich, das ist ein Teil schon des Heilungsprozesses, weil mir sitzen ja auch ganz häufig Patienten gegenüber, die sagen, ich habe das schon Monate oder Jahre, ne, und ich habe lange, habe ich es mit mir selbst ausgemacht, habe versucht, hat an manchen Stellen hat das auch geklappt, dass ich mich wieder selbst aus dem Loch rausgeholt habe, aber jetzt merke ich, das funktioniert nicht mehr. Und dann finde ich das eine ganz große Stärke zu sagen, ja, ich brauche da die Unterstützung und stelle mich dem auch, weil ich glaube, das ist ja auch nochmal so ein ganz schwieriger Schritt, ne? Weil ich sag mal, das, was man so schon kennt, das ist vertraut, ja. Sich dann auf was Neues einzulassen und in eine Veränderung gehen zu wollen, das ist ja, finde ich, ein ganz schwieriger und manchmal ja auch sehr angstbesetzter Schritt, ne? Und dann ist es manchmal so in der Behandlung, dass es, ne, richtig gut gelingt. Und manchmal merke ich aber auch bei Patienten, dass es noch zu früh ist. Also, dass dann vielleicht auch die Veränderung an dem Zeitpunkt doch noch zu viel Ängste macht, Sorgen macht, ne, und auch bestimmte Einschränkungen oder, ne, Symptome auch noch erhalten bleiben sollen, weil das Vertraute dann doch einfach noch ein bisschen sicherer ist.
Ach, das ist spannend. Das bedeutet, man schiebt dann quasi eine Veränderung einfach nochmal 6 Monate nach hinten, dass man sagt, bis wir das angehen, müssen wir noch ein paar andere Dinge klären.
Ja, also es gibt natürlich, ne, also es ist ja so, viele Menschen, glaube ich, profitieren sehr, sehr gut von Behandlungen. Und manchmal gibt's aber auch Behandlungen, wo sich an einigen Stellen etwas weniger tut, was ich gar nicht schlimm finde, ne? Also ich glaube dann, ne, ist es vielleicht noch nicht an der Zeit, ne, dass sich bestimmte Dinge verändern, sondern dass man vielleicht auch Erkrankungen oder bestimmte Symptome an bestimmten Stellen noch braucht. Das in dem Moment noch wichtig ist, aus dem einen oder anderen Grund, die können ganz individuell sein, und dass es deswegen noch nicht so viel besser werden darf, ja, und ich glaube, das ist auch, finde ich, das thematisieren wir dann auch häufig ganz offen mit Patienten, ne, und ich glaube, was uns dann natürlich auch ein bisschen den Druck rausnimmt, ne, also zu sagen, es muss sich jetzt unbedingt was verändern, weil letztendlich können wir ja immer nur Hilfestellungen für die Patienten bieten, aber die Veränderung selbst muss der Patient machen, ne? Also es ist ja anders wie in der Somatik, wo ich sage, ich nehme eine Tablette, die der Arzt verordnet hat, und muss ansonsten wenig proaktiv sein, fordern wir ja in der Psychotherapie von Patienten sehr viel Eigenaktivität ein. Und dementsprechend, ne, ist das schon etwas, wo wir dann auch Patienten sehr stark mit einbeziehen müssen. Und dann darf sich natürlich jeder entscheiden zu sagen, ja, mache ich oder mache ich eben noch nicht, weil es einen guten Grund dafür gibt.
Ja, ja. Also ich bin kein Mediziner, aber ich stelle mir aber vor, so eine Brandwunde oder so, dass der Heilungsverlauf immer relativ ähnlich ist und dass es relativ gleich funktioniert. Kann man das für die Psyche aussagen? So sehr salopp formuliert, ticken wir am Ende doch alle irgendwie gleich?
Nein, würde ich nicht sagen bei psychischen Erkrankungen, sondern ich glaube, dass psychische Erkrankungen sehr individuell sind. Natürlich gibt es immer so Richtwerte, wie lange dauert durchschnittlich zum Beispiel eine depressive Episode. Aber das hängt natürlich auch immer von vielen Faktoren ab, ne? Zum einen sowas wie, wie lange hat ein Patient schon die Symptomatik, ne? Hat sich das vielleicht schon etwas chronifiziert? Wie sind die Lebensumstände des Patienten? Gibt es vielleicht nicht nur eine psychische Erkrankung, sondern gibt es vielleicht mehrere Erkrankungen, die sich dann so bedingen? Ne? Also manche Menschen haben ja vielleicht auch eine Depression und haben da daneben noch zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, ne? Also wo ein traumatisches Ereignis in der Vergangenheit eine Rolle spielt. Und dementsprechend, ne, und auch natürlich, wie spricht ein Patient auf bestimmte psychotherapeutische Intervention oder auch Medikation, ne, andere spezialtherapeutische Therapien an. Also das ist ein sehr komplexes Bild, ja, nur so, dass man nie sagen kann, wie bei einem Beinbruch jetzt irgendwie, Gips ist jetzt 4 Wochen drauf und dann nehmen wir den wieder ab. Ne? Also das ist leider nicht so einfach. Ich weiß, dass so häufig der Wunsch besteht, auch von Patienten zu sagen, ja, so und so lange braucht das und dann ist es weg. Da müssen wir Patienten leider an der Stelle häufig frustrieren.
Ja. Gehen denn eigentlich so psychische Krankheiten manchmal von alleine wieder weg, ohne dass man viel machen muss, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Trauerfall hat in der Familie und dadurch, sagen wir mal, so in depressive Phasen abrutscht. Ist dann einfach Zeit auch ein Mittel, was heilt?
Also wenn du jetzt gerade die Trauer ansprichst, dann ist es, würde ich jetzt auch erstmal sagen, Trauer ist ja keine psychische Erkrankung. Ja, also es wird ja manchmal auch so ein bisschen, es wird ja manchmal auch ein bisschen verwechselt, sondern so eine Trauerreaktion ist ja erstmal was völlig Normales, ja, und sollte man auch gar nicht so pathologisieren. Und das ist dann wirklich häufig, dass die Zeit hilft, ne? Also man kennt ja so von früher das klassische Trauerjahr. Und gleichzeitig kommen natürlich auch Patienten zu uns, die sagen irgendwie, ich komme aus der Trauer nicht heraus und die das jahrelang begleitet, ne? Und dann ist es letztendlich ja, wo ein hoher Leidensdruck ist, ne, wo man dann sagen muss, okay, dann wird es eher zur psychischen Erkrankung. Es gibt im Rahmen von psychischen Erkrankungen immer wieder Spontanremission. Das ist, ne, also ich glaube, da müsste man immer gut gucken, ist es tatsächlich etwas, was wir als psychische Erkrankung klassifizieren, wie zum Beispiel eine Depression, oder ist es vielleicht etwas, was auch ganz dem normalen Erleben und Verhalten von uns allen irgendwie zugeordnet werden kann. Also jeder hat mal Phasen, wo er vielleicht nicht so gut drauf ist oder ne, wo er eine schlechte Nachricht kriegt und ne, dann auch mal merkt, okay, ich komme in so in so eine depressive Verstimmung. Dann ist es ja, haben viele Menschen ja aber auch ganz viele Ressourcen und Kraftquellen, wo man sagen kann, die schaffen es dann auch wieder eigenständig heraus, sich zu stabilisieren, sodass es denen wieder besser geht.
Ich würde gerne jetzt ein bisschen über die Tools sprechen, die du so hast in deiner täglichen Arbeit. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ist die Sprache, ist die Kommunikation, ist das das größte Tool, was du hast?
Ja, also in der Psychotherapie, glaube ich, ja, ist Sprache tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Mittel, ne? Und ich glaube, da sprechen wir auch mit Patienten immer wieder drüber, ne? Also wie sie auch mit sich sprechen, ne? Also, weil da erleben wir ja auch ganz häufig, dass jemand sehr negativ über sich denkt, negativ über sich redet, ne? Sich abwertet, gerade dieses Mann, was wir am Anfang hatten, ne, also so eher sich auf Distanz halten, ne, also von daher Sprache ist natürlich ein ganz wichtiges Tool in der psychotherapeutischen Arbeit, aber jetzt so als Verhaltenstherapeutin ist natürlich auch ein ganz wichtiges Tool, in Verhaltensexperimente zu gehen und
die Gestik also auch noch der Menschen oder
eher sowas wie bis jetzt haben sie es so und so probiert, wollen wir mal was anderes ausprobieren, ja, okay. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel unter einer Angsterkrankung leidet und sagt, ich habe so Angst, Bus zu fahren und bis jetzt bin ich immer aus dem Bus ausgestiegen, ja, und dann ist die Angst weg, ne, dann würden wir sagen, es geht vielleicht in der Therapie darum, sich mit der Angst zu konfrontieren und tatsächlich im Bus zu bleiben und die Erfahrung zu machen, ja, die Angst ist eher sehr stark, aber die wird mit der Zeit heruntergehen und dann wird es langfristig besser werden. Ja, also ja, auch da wirklich in so konkrete Verhaltensexperimente gehen oder ne, auszuprobieren, was kann ich an fürsorglichen Aktivitäten in meinen Alltag einbauen, ne? Geht es mir da runter stimmungsmäßig vielleicht etwas besser? Also auch das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit und ein ganz wichtiges Tool.
Wir haben ja vorhin quasi schon rausgearbeitet, dass jeder Patient, jede Patientin individuell ist, ne? Wie schwierig ist es denn da, die richtigen Fragen zu finden, den richtigen Zugang?
Das ist eine richtig gute Frage.
Dankeschön.
ich glaube, na klar, man hat so, also ich glaube, wir Psychotherapeuten haben so einen Werkzeugkasten an Fragen, ganz unterschiedlich gestaltet. Und ich glaube, auch das ist nochmal individuell ganz unterschiedlich, wie man selbst so als Therapeut tickt. Und ich glaube, ich versuche erstmal, so wie ich jetzt mit dir rede, auch mit unserem Patienten zu reden. Weil ich glaube, ganz wichtig ist, dass man authentisch ist. Und dann probiert man, ne, also man spricht erstmal ganz normal miteinander und dann probiert man Dinge aus, ne? Und ich glaube, auf manche Fragen reagieren Patienten unterschiedlich, so dass man dann sagen kann, okay, das hat funktioniert bei demjenigen. Oder das, ne, damit kann er weniger anfangen, was ich ja auch völlig okay finde, weil da sind wir Menschen ganz unterschiedlich. Und wenn man merkt, okay, das funktioniert nicht, dann muss ich halt nochmal anders fragen oder versuchen, einen anderen Zugangsweg zu finden.
Mhm. Gab es mal einen Fall, wo dir die Worte gefehlt haben? Oder gibt es am Ende doch so viele Tools, dass man da immer wieder rauskommt?
Ja, es gibt immer mal wieder Situationen, wo ich auch ratlos bin. Oder wo mir dann die Worte gefehlt haben und wo ich das dann auch mit dem Patienten besprochen habe und gesagt habe, oh, ich finde es gerade richtig schwierig, ich weiß gerade auch nicht weiter. Wollen wir gucken, ne? Und da geht's mir ähnlich wie Ihnen. Wollen wir gemeinsam gucken, wie können wir einen Weg rausfinden aus der Ratlosigkeit? Ja, und dann entwickeln sich manchmal doch irgendwelche Dinge. Oder manchmal versucht man auch so ganz verrückte Sachen wie, wir nennen das paradoxe Intervention, dass man zum Beispiel auch mal fragt, warum ist es denn jetzt nicht eigentlich viel schlechter geworden in den letzten 2 Wochen, wenn es nicht besser geworden ist? Mhm. Ja, also manchmal ist auch sowas mal ein Game Changer, dass man ne, mal was ganz Verrücktes ausprobiert und dann bewegt sich auf einmal wieder was.
Ja, du bist auch systemische Beraterin,
ja.
Systemischer Ansatz. Also ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Bedeutet halt, dass man den Fokus so ein bisschen weitet und den Menschen als Ganzes betrachtet und dadurch so eine Erklärungsmöglichkeit für einzelne Krankheiten, Symptome findet. Ne? Also kurz gesagt, der Mensch wird so eine Art Projektionsfläche für sein Umfeld, soziale Faktoren, Familie und so weiter. Du darfst das gleich gerne spezifizieren, wenn es gar nicht so passt. Aber ihr arbeitet nach diesem Ansatz, der sich SIMPA nennt, ne? Systemtherapeutische Methoden psychiatrischer Akutversorgung. Was ist das genau?
Ja,
nehm uns
also,
mal mit.
Genau, also systemische Methoden in der Akutversorgung, das ist etwas, was wir, jetzt müsste ich meine Kollegin fragen, ich glaube seit 2013 in der Klinik haben, so wo verschiedene Stationen tatsächlich geschult worden sind und wir ganz, ja, einige Grundkurse und auch weiterführende Kurse gehabt haben. Und ich hatte dann das Glück, auch dabei zu sein und habe mich dann noch auf dem Weg zur systemischen Beraterin gemacht. Und ich war natürlich als Verhaltenstherapeutin erstmal total gespannt auf die systemische Therapie und muss sagen, dass das für mich im Nachhinein betrachtet ein total großer Gewinn war und auch so noch eine Erweiterung des Werkzeugkastens des Therapeutischen. Weil ich finde, die Haltung, die hinter der systemischen Therapie steckt, einfach total klasse. Also man sieht eben nicht nur den Patienten als Individuum, der vor einem sitzt, sondern eben einfach auch nochmal als Teil eines Systems, in dem er lebt und wo das System den Patienten beeinflusst, wo der Patient das Umfeld beeinflusst. Und was mir da besonders gut gefällt, ist einfach, dass man, dass das eine Therapie ist und eine Therapieform, wo man sehr auf Augenhöhe mit Patienten ist, ne, versucht, so eine Neutralität zu wahren und erstmal so eine sehr offene und neugierige Haltung zu haben, ja, demjenigen, der einem gegenüber sitzt und zu gucken auch, was hat derjenige schon versucht, was gibt's für Lösungsmöglichkeiten, was gibt's für Ressourcen. Also die systemische Therapie ist auch sehr lösungs- und ressourcenorientiert, also weniger immer nur zu gucken auf, was ist jetzt schlecht und was muss ich verbessern, sondern wo läuft's vielleicht auch schon gut und wie können wir mehr davon machen. Und ebenso nicht, dass ich als Therapeutin weiß es besser für dich als Patienten, sondern so gemeinsam zu gucken, was sind eigentlich deine Erwartungen an die Therapie, was möchtest du erreichen, was gibt's vielleicht schon für Dinge, die du mitbringst, und dann zu gucken, okay, wie können wir gemeinsam den Weg gestalten? Und das finde ich ist was total gewinnbringend ist und was wir hier auch, also was sowohl auf den Stationen hier in der Klinik als auch in der Tagesklinik sehr gelebt wird, ne, sowohl in der Haltung als auch so in spezifischen Interventionen, die man so der systemischen Therapie zuordnet, wie zum Beispiel das Reflecting Team oder dass man Genogramm mit Patienten macht.
Mhm. Dieser Aspekt positive Psychotherapie, den hast du ja gerade schon so kurz angerissen, ne, dass man sich eben auf das Positive fokussiert und nicht auf die Defizite. Magst du das nochmal ganz kurz ausführen, wo da auch der Gegensatz ist zur herkömmlichen Strategie?
Ja, also ich glaube, das sind natürlich alles immer so ein bisschen Mischformen in den Therapien, ne? Und ich glaube, tatsächlich in der Arbeit, also so früher war man ja sehr, die Psychoanalytiker haben Psychoanalyse gemacht, die Verhaltenstherapeuten Verhaltenstherapie, ne? Also das ist heute, glaube ich, ein bisschen aufgeweichter und man guckt halt, was passt zum Patienten und was kann man gut machen. Und ich glaube tatsächlich, dass auch Teile, ne, dieser Lösungsorientierung auch in der Verhaltenstherapie steckt. Aber ne, natürlich ist, glaube ich, das Besondere an der systemischen Therapie nochmal, dass man einfach auch sehr stark nicht nur eben den Patienten selbst betrachtet, sondern den Patienten in seinem Umfeld, also auch Angehörigengespräche zum Beispiel auch häufig eine ganz große Rolle spielen. Das ist, finde ich, ein großer Gewinn einfach, den man einfach hat. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe.
Also Frage ursprünglich war, inwieweit diese positive Herangehensweise im Gegensatz steht zu dem, was herkömmliche Strategie ist, eben, dass man den Patienten durchanalysiert und dann sagt, hier, du hast die und die Probleme, bitteschön, hier ist dein Baukasten, sondern dass man den Fokus auf die positiven Dinge legt.
Ja, also ich glaube, ne, also ein großer Unterschied ist, obwohl ich weiß gar nicht, ob so ein großer Unterschied ist, weil ich glaube, auch die Verhaltenstherapeuten würden jetzt für sich schon auch sagen, ich mach nicht einfach was mit dem Patienten und setz dem irgendwas drauf, sondern ich finde tatsächlich, dass die Beziehungsarbeit in allen psychotherapeutischen Verfahren was total Wichtiges ist, ne, und man weiß ja auch, ne, und das sagt ja auch die Wissenschaft, dass therapeutische Beziehung ist der höchste Wirkfaktor in der Psychotherapie. Und ich glaube, das kann nicht funktionieren, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wissen es besser für den Patienten und propfen dem was auf, sondern es geht immer darum, in Beziehung zu sein und gut miteinander zu gucken, wo steht derjenige gerade, was braucht der gerade, was machen wir für den nächsten Schritt. Und dann ist es, glaube ich, aber nochmal in der systemischen Therapie die Haltung eben sehr, ne, eben auch in Vereinbarungen zu gehen, in eine gute Auftragsklärung zu gehen mit Patienten, also nicht zu sagen, ja, aus fachlicher Sicht würden wir dem Patienten jetzt empfehlen das und das, sondern, ne, was möchte der Patient denn, und wir gucken gemeinsam, ne, was ist, sagen wir mal, auch für uns ein realistisches Ziel, weil dann gibt's ja manchmal auch Ziele, wo wir sagen, gut, das ist jetzt nichts, was wir in 6 bis 8 Wochen Tagesklinik erreichen oder in stationärer Behandlung, ne, sondern da müssen wir gucken dann, ne, dass wir irgendwie eine gute Vereinbarung miteinander treffen.
Ja, du hast gerade die Tagesklinik schon erwähnt. Das bedeutet ja im Prinzip, dass die Patienten und Patientinnen nach der Behandlung wieder nach Hause gehen und euch dann immer nur besuchen in bestimmten Abständen. Für wen ist das denn eigentlich die richtige Form?
Ja, also ne, grundsätzlich gilt ja bei uns immer ambulante vor teilstationärer, vor stationärer Therapie. Und teilstationäre Behandlung kommt für alle Patienten in Frage, die bei denen eine ambulante Behandlung nicht mehr ausreicht. Also zum Beispiel, ne, die vielleicht schon in einer psychiatrischen Behandlung bei einem Psychiater sind oder bei einem Psychotherapeuten, wo man ja aber in der Regel beim Psychotherapeuten einmal die Woche einen Termin hat oder beim Psychiater oft ist es ja einmal im Monat oder alle 3 Monate, sondern wo eher schon so eine ja Behandlung notwendig ist, wo man jeden Tag in Behandlung ist, wo man tatsächlich mit auch unterschiedliche Berufsgruppen auf einschauen, also sowohl der Arzt als auch der Psychotherapeut, als auch unsere therapeutischen Dienste mit Ergo, Bewegungstherapie, Musik, Kunst, ja, wo die Pflege eben auch eine große, wichtige Rolle spielt, ja, also wo es so eine multiprofessionelle Behandlung erfordert. Und dann müssen Patienten bei uns für die teilstationäre Behandlung in der Lage sein, tatsächlich selbstständig in Behandlung zu kommen, also jeden Tag sozusagen den Weg auch in die Tagesklinik zu finden und dann aber auch die Abende und die Wochenenden alleine zu Hause zu verbringen, ne? Oft mit einem stützenden Umfeld. Ja, aber das würde jetzt zum Beispiel Patienten eher ausschließen, wo wir sagen, derjenige braucht einfach im Moment ein bisschen mehr Schutz, ja, weil vielleicht doch drängende Suizidgedanken eine Rolle spielen oder wenn jemand sagt, naja, ich habe ne, in der letzten Zeit jeden Tag Alkohol getrunken und ich brauche eigentlich gerade erstmal, muss erst vom ne, Entzugsbehandlung vom Alkohol machen, da braucht es dann eher eine stationäre Behandlung. Ja. Und dann ist es manchmal aber auch, dass es dann ne, erst was Stationäres ist, was Teilstationäres. Und wir sind ja auch hier in Planungen in Mönchengladbach, wenn alles gut geht ab nächsten Jahr, dass wir ein Psychiatriebudget haben, also gar nicht mehr, dass es dann so ganz strikt in diese verschiedenen Sektoren unterteilt ist, sondern dass wir da eine höhere Flexibilisierung auch haben und dann Patienten auch nochmal eine deutlich individuellere Behandlung bieten können zwischen stationär, teilstationär, ambulant und auch teilstationär zum Beispiel auch so Mischmodelle, ne, also dass Patienten vielleicht nur 3-mal in der Woche zu uns kommen, ne, weil sie zu Hause kleine Kinder haben oder ne, Angehörige sind von Menschen, die Pflege bedürfen. Also dass wir da ne, uns gerade die Klinik sich so aufstellt und das ist ein ganz tolles und spannendes Projekt und wir hoffen dann, ne, dass das auch mit den Krankenkassen alles so funktioniert, dass wir dann im nächsten Jahr starten können und dann gibt's, glaube ich, für die Patienten natürlich nochmal eine nochmal deutlich mehr Behandlungsmöglichkeiten, die nochmal individueller auf sie zugeschnitten sind.
Nadine, ihr helft vielen Menschen jeden Tag mit eurer Arbeit. Das erfordert aber natürlich auch, dass ihr als Mitarbeitende die Kraft dazu habt, ne? Und auch wenn ihr euch viel mit der Psyche beschäftigt, heißt das ja nicht, dass euch die Situationen nicht auch mal nahe gehen, ne? Nicht jede Behandlung endet im Erfolg. Einige Patienten und Patientinnen, die sehen vielleicht auch dann gar keinen Ausweg mehr. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass es Prozesse gibt, über die ihr als Mitarbeitende für eure eigene seelische Gesundheit sorgt. Ne? Du bist auch Ersthelferin für die Kolleginnen und Kollegen, was ich einen ganz spannenden Aspekt finde, was ja auch mit deiner Leitungsfunktion da vermutlich einhergeht, dass du Verantwortung übernimmst. Das heißt auf jeden Fall, du bist Teil des Teams, das die Kolleginnen und Kollegen unterstützt, wenn sie besonders herausfordernde Situationen meistern müssen. Wie kannst du denn deinen Kolleginnen und Kollegen da konkret helfen?
Ja, also wir haben hier in der Klinik eben die kollegiale Ersthilfe. Das ist so ein Präventionsangebot, um eben, ne, weil man schon auch weiß, dass Mitarbeitende in psychiatrischen Einrichtungen halt häufiger mit belastenden Ereignissen in Berührung kommen, wie körperlichen Übergriffen, ne, oder dass ja versuchte Suizide oder auch leider dann erfolgreiche Suizide ja erlebt werden, ne, von Patienten. Und ja, von daher, ne, finde ich das schön, dass wir dieses Angebot haben oder Angebot auch bieten können. Und das machen im Moment eine Kollegin, die jetzt in Elternzeit ist. Jetzt macht es ein anderer Kollege mit mir in der kollegialen Ersthilfe. Und es ist letztendlich ein ja, freiwilliges Angebot für unsere Kolleginnen und Kollegen, wo man sich melden kann nach einem belastenden Ereignis und wir schauen dann eben gemeinsam, alles vertraulich natürlich, das finde ich spielt auch immer noch mal eine wichtige Rolle. Was braucht derjenige jetzt, um mit der belastenden Situation umzugehen? Und das kann ja für jeden Kollegen auch ganz unterschiedlich sein. Also jemand, der vielleicht 30 Jahre Erfahrung hat in der Psychiatrie, ist vielleicht auch anders aufgestellt als ein junger Berufskollege. Oder weil ich gerade zu Hause eine stressige Zeit habe, ne, und mich das dann einfach mehr mitnimmt, als wenn ich zu Hause alles gut ist und ich sonst keine Belastungsfaktoren habe. Und die Kollegen kommen dann zu uns zum Gespräch und wir gucken halt, wie können sie die belastende Zeit jetzt durchstehen. Ne? Also ganz häufig geht es auch erstmal darum, Belastung ist erstmal okay, ja, und bestimmte Symptome, die damit verbunden sind, wie zum Beispiel Schlafstörungen oder dass man unruhiger ist oder auch mal nichts hören und nichts sehen will, das ist völlig normal. Das ist ein normales, sind auch normale Symptome, die einfach, wo der Körper versucht, ne, diese Belastung zu verarbeiten. Und wir gucken eben, ne, was kann derjenige für sich tun, was ihn jetzt stärkt in der Situation, ne? Wie kann derjenige selbstfürsorglich mit sich umgehen?
Und was kann das denn sein, zum Beispiel?
Das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich, je nach Mensch. Ne? Also manchmal ist es so, dass Menschen sagen, oh, mir hilft der Austausch mit anderen total viel. Ne? Der Nächste sagt, ich gehe mit dem Hund raus, das hilft mir total. Manchmal ist es auch so, ne, dass Menschen sagen, ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich mich mal eine Woche auch krank melden und muss mal ein bisschen Abstand gewinnen von der Arbeit. Ja? Weil ich mal aus dieser Situation raus muss. Und das ist tatsächlich ganz, ganz individuell, ne? Und oftmals hilft es dann schon, um tatsächlich auch das wieder gut zu verarbeiten, ne? Und wir machen immer so 3 Gespräche, bieten wir so an, über mehrere Monate, um so zu gucken, ne, wie ist so auch der Verlauf, ne? Ganz häufig sind die 3 Gespräche gar nicht notwendig, weil, ne, die Menschen sagen nach einem Monat, mir geht's wieder besser, ist alles okay. In Einzelfällen ist es dann aber auch schon natürlich schon mal vorgekommen, dass wir gesagt haben, na ja, ich glaube, gut noch mal weiter sich in therapeutische Behandlung zu begeben, wo es dann mal in Einzelfällen auch Kollegen dann tatsächlich in Psychotherapie gegangen sind, um das einfach weiter zu verarbeiten, was passiert ist.
Ja, ja. Gab es auch den umgekehrten Fall mal, dass du dein Team betrachtet hast und vielleicht eine Person gesehen hast, wo du gesagt hast, dir geht's doch gerade wirklich nicht gut, wollen wir uns nicht mal unterhalten?
Ja, klar. Also ich glaube, da guckt man natürlich, gucke ich natürlich schon immer aufs Team und ne, man merkt dann natürlich, wenn es jemandem nicht gut geht. Und dann gucken wir, also ich glaube, wir sind hier in der Tagesklinik gerade auch ein sehr familiäres Team. Da ist ein wirklich total guter Austausch und alle Kollegen, die gut unterstützen, da sind die Gespräche untereinander total wichtig. Und ne, manchmal ist es auch so, dass ich schon mal zum Kollegen gesagt habe, so jetzt gehst du mal raus, eine Runde spazieren oder geh mal einen Kaffee trinken und ne, dann gucken wir weiter, wie es weitergeht. So, ne? Und oftmals gebe ich das auch, wenn es aber um Belastungen, jetzt um diese sehr konkreten Belastungen geht, jetzt wie im Rahmen der kollegialen Ersthilfe, dann sage ich den Kolleginnen auch immer, guck, ob du das mit mir klären kannst oder ne, ob wir es an den Kollegen geben, weil da bin ich dann ja auch in der Rollendiffusion, ne? Also mit der Vorgesetzten möchte man dann vielleicht auch nicht alles besprechen, ne? In einem vertraulichen Rahmen, ja. Wie man das dem Kollegen der kollegialen Ersthilfe erzählt. Und deswegen sage ich dann auch ganz häufig, komm Mensch, melde dich dann gerne, ne? Bei der anderen Kollegin oder jetzt dem anderen Kollegen.
Ja. Nadine, ich würde gerne noch über Angehörige sprechen. Mhm. Also wir haben gerade schon über den systemischen Ansatz gesprochen, dass der ja im Prinzip besagt, dass man den Blick weitet und halt auch soziale Faktoren mit reinnimmt, die Familie mit reinnimmt. Wie häufig oder kommt es überhaupt vor, dass ihr sagt, bring mal vielleicht 2, 3 Angehörige mit, dass wir mal zusammen darüber sprechen, was da los ist bei euch und was euch belastet?
Also wir haben hier regelmäßige Angehörigengespräche, weil wir merken, dass das einfach, dass ne, die Angehörigen einzubinden total wichtig ist.
Ja.
Manchmal kann das sein, um auch einfach nochmal so ein bisschen zu hören, okay, Die App Patienten erzählen uns das ja, ne, das Problem, die Situation, die Beschwerden aus ihrer Sicht, ne, und oft ist es auch ganz wichtig, einfach auch nochmal so vom Umkreis zu hören. Wie nehmen die den Patienten wahr, ne, und was bemerken die für Veränderungen? Ja, ne, und deswegen finde ich, ist das, ne, zur Fremdanamnese nennen wir das ja total wichtig. Ja, und oftmals ist es ja aber auch so, dass ne, Patienten erzählen, aufgrund ne, der psychischen Belastung gibt's ja oft auch einfach Belastungen im Umfeld, ne, also in der Familie zum Beispiel, ne, und beim Ehepartner, bei den Kindern. Und dann ist es uns schon auch wichtig, ne, die Angehörigen einzuladen, um zu gucken, ne, was brauchen, ne, was braucht die Familie, um gut miteinander umzugehen, ja? Also was können die für Vereinbarungen treffen? Wo braucht's vielleicht auch Informationen über die Erkrankung, ne? Weil das ist ja auch häufig gar nicht böse gemeint, ne? Ja, dass man so miteinander umgeht, sondern da erleben wir ja häufig bei Angehörigen auch eine große Hilflosigkeit. Was mache ich denn jetzt mit dem? Oder wie verhalte ich mich richtig? Oder ich bin gar nicht richtig über das Erkrankungsbild informiert, ne? Womit geht das denn einher? Und deswegen ist das ganz wichtig, auch die Angehörigen damit einzubinden. Und ich finde, wir haben hier in Mönchengladbach auch ein tolles Projekt. Es nennt sich KIEPE, Kinder psychisch erkrankter Eltern, wo zum Beispiel auch nochmal die Möglichkeit gibt, dass die Kinder von unseren Patientinnen und Patienten an diesem Angebot teilnehmen, ne, wo die auch mal raus sind und ein bisschen Unterstützung kriegen, weil ne, auch Kinder sind da ja sehr feinfühlig, wenn es Mama oder Papa nicht gut geht, ne? Und dann haben die auch nochmal so einen Raum für sich, ja, um ja, sich auch zu entlasten und vielleicht auch Themen anzusprechen, die zu Hause nicht so möglich sind.
Ja. Vielleicht gibt's ja gerade sogar jemanden, der zuhört, weil er oder sie eine psychisch erkrankte Person hat im Umfeld und sich fragt, wie kann ich denn eigentlich im besten Fall damit umgehen? Wie kann ich so eine Person unterstützen? Was würdest du da raten?
Ja, ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man nicht in so eine Rolle kommt, wo man versucht, der Therapeut für seinen Angehörigen zu sein, sondern ich würde diesen Menschen wünschen, zu sagen, okay, denjenigen, der da ne, gerade vor diesen Herausforderungen steht, zu sagen, ne, vielleicht gucken wir mal nach professioneller Hilfe, ja. Ne, und den dahingehend zu unterstützen, sich in Behandlung zu begeben, ne, weil ich glaube, dass das natürlich tatsächlich für Angehörige auch total anstrengend sein kann, ne, da in dieser Rolle zu sein, ich muss dem jetzt helfen, ich will dem jetzt helfen und ne, ja, da auch gut auf seine eigenen Grenzen zu achten und zu sagen, okay, ne, ich kann denjenigen unterstützen, ja. Möchte ich ja in der Regel auch als Angehöriger, ne, und sollen Angehörige auch. Aber, ne, ich glaube, es gibt da auch Grenzen, ne, wo es dann einfach professioneller Hilfe bedarf und, ne, wo es wichtig ist, dann, ne, vielleicht auch zu sagen, ich gehe mit dir gemeinsam dahin, ne, muss es nicht alleine machen, sondern ich unterstütze dich, wir gehen gemeinsam hin, ne, weil der erste Schritt ist ja häufig der schwerste, ne, und aber für Angehörige auch so wirklich zu gucken, da, ne, für sich auch nicht ständig Grenzen zu überschreiten, sondern da auch gut für sich zu sorgen. Ja, weil sonst ist es dann auch irgendwann für jemanden so belastend und ne, da ist man der Nächste sozusagen, der vielleicht dann die Unterstützung benötigt.
Ja, und vermutlich auch offen sein gegenüber Veränderungen. Würdest du das unterstreichen oder unterschreiben, wenn man sagt, da ist jetzt jemand, der ist in Therapie und hat jetzt verschiedene Mittel und Tools an die Hand bekommen und soll sich verändern in seinem Alltag, dass man einfach sagt, ich akzeptiere das, dass du dich veränderst?
Ja, also das braucht, glaube ich, eine große Bereitschaft der Familie, der Angehörigen, ja, weil ganz häufig ist es ja so, das System hat sich irgendwie aneinander gewöhnt und dann wird irgendwas anders und das ist so ein bisschen wie Sand ins Getriebe streuen und das ist natürlich auch für die Angehörigen und für die Umgebung häufig hoch irritierend, wenn Mensch auf einmal andere Dinge probiert. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Patienten, Patientinnen hier habe, die sonst immer alles für andere tun, ja, sich aufopfern, immer Ja sagen und ne, da dann einfach irgendwann in so eine Überforderung und Überlastung gekommen sind und dann häufig in so eine ja depressive Entwicklung, Und wenn die auf einmal Nein sagen und sagen, nee, ich kann das jetzt gerade nicht tun, ja, was für die ja eine Riesenherausforderung ist, dann ist das ja auch für das Umfeld erstmal total irritierend, ne? Und vielleicht auch nicht immer bequem. Und da bedarf es auch von den Angehörigen natürlich eine großen Bereitschaft zu sagen, ich lasse mich darauf ein, dass sich mein Gegenüber an den verschiedenen Stellen auch ein bisschen verändert und sich auch was im Zusammenleben verändert.
Ja, ich habe in der letzten Folge mit Silke Breuksch aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Viersen darüber gesprochen, dass sie das Gefühl hat, es hätte sich gesellschaftlich einiges verändert in den letzten Jahren. Ne? Ja. Also Folge 1 ist das, wenn du Lust habt, nochmal nachzuhören. Jedenfalls war sie der Meinung, dass psychische Krankheiten häufiger thematisiert werden, nicht mehr so in der Ecke hocken, wie das früher mal war. Hast du ein ähnliches Gefühl?
Ja, hab ich auch ein ähnliches Gefühl. Also kann ich der Kollegin nur zustimmen. Ich finde schon, dass es so, auch wenn ich jetzt so auf meinen Weg als Psychotherapeutin gucke, dass es sich schon verändert hat in den letzten Jahren, dass Menschen offener mit ihrer Erkrankung umgehen, dass es ja auch zunehmend mehr in Medien thematisiert wird, manchmal auch schon ein bisschen inflationär. Also wenn man sich so gerade Social Media anguckt, dann wird ja auch vieles pathologisiert, ne? Also dann ist direkt jeder ein Narzisst oder die Beziehung ist toxisch, ne? Also das hat man ja auch schon so diese Entwicklung. Aber ich glaube, ich finde es eine schöne Entwicklung, dass Menschen offener darüber sprechen können, dass sie psychisch erkrankt sind. Es ist ja genauso eine Erkrankung wie auch eine körperliche Erkrankung. Gleichzeitig ist es aber dennoch für viele unserer Patienten durchaus schon noch so ein Hemmschuh, das zu erzählen, zu sagen, ich bin psychisch erkrankt, ne, weil da schon Sorgen und Ängste bestehen, auch vor Stigmatisierung, ne, dass das Umfeld negativ darauf reagiert. Und da wünsche ich mir natürlich noch weiterhin so eine Entwicklung, ne, auch durch wahrscheinlich, also fände es schön, wenn es sich auch so entwickelt, dass es vielleicht auch zunehmend mehr Präventionsangebote gibt, ne, auch in Schulen frühzeitig darüber informiert wird, dass es psychische Erkrankungen gibt und ne, wie man damit umgeht, ne, und dass es nichts Fremdes mehr ist, ne, sondern dass es eben auch zum gesellschaftlichen Leben irgendwie dazugehört.
Ich finde das ganz spannend. Früher war es ja häufig so, dass psychiatrische Kliniken einfach so an den Stadtrand verlegt wurden. Bei euch in Mönchengladbach ist es komplett anders. Ihr seid mitten in der Stadt. Wie bewertest du das? Ist das vielleicht auch so ein bewusstes oder unbewusstes Zeichen einfach, das ist Teil unserer Gesellschaft. Wir müssen einfach alle mit psychischen Erkrankungen leben, weil sonst werden sie nur schlimmer?
Ja, also ich finde, das ist ein total positives Zeichen, dass wir wirklich mitten in der Stadt sind, beziehungsweise mitten in Mönchengladbach reit. Und dass es eben nicht auf dem platten Land ist, ne? Also so außerhalb, sondern dass das sichtbar in der Stadt ist. Und wir haben hier ja auch einen großen gemeindepsychiatrischen Verbund, ne? Also wo die Klinik auch mit einem ambulanten Hilfesystem stark zusammenarbeitet, ne? Das hat sich ja in den letzten Jahren, finde ich, stark vergrößert und erweitert nochmal. Und ich finde das eine sehr positive Entwicklung, weil sagen wir mal, psychische Erkrankungen sind ja so häufig, ne, dass jeder von uns in der Familie, ne, den Zahlen nach, muss einen psychisch erkrankten Menschen in der Familie haben. Und ich finde es schön, wenn es diese Entwicklung gibt, ne, weil nicht so dieses, ja, das ist fremd, mir kann das nicht passieren, sondern es kann uns ja alle treffen, jeden von uns. Mhm. Ne, und das nicht so abzugrenzen, sondern dass das als Teil unserer Gesellschaft gesehen wird. Und auch wenn ich psychisch erkrankt bin, ich bin ja nicht nur meine Erkrankung, sondern ich bin ja noch so viel mehr. Ja, und das finde ich ist ja auch nochmal ganz wichtig. Ne, es ist dann vielleicht ein Päckchen, was man hat, aber es macht mich ja noch so viel mehr aus. Ne, und auch das so zu sehen.
Das finde ich einen richtig schönen Aspekt jetzt zum Schluss dieser Folge auch schon. Also das einfach nochmal zu sagen, es ist halt ein Teil von einem, das nimmt man halt eine Zeit lang mit, im besten Fall in seinem Leben, aber ansonsten ist man halt auch einfach immer noch der Mensch, den man vorher auch war.
Ja,
genau. Es gibt ja diese typische Frage nach der Schule, was willst du später machen? Viele sagen, ich will irgendwas mit Menschen machen. Und es gibt so viele Berufe, die irgendwas mit Menschen machen. Ich glaube aber, dass wenige so viel über Menschen wissen und über zwischenmenschliche Beziehungen, wie du es weißt. Dieser Podcast hat ja auch das Motto sinnvoll in jeder Beziehung. Was ist denn das für dich? Was ist sinnvoll in jeder zwischenmenschlichen Beziehung?
Also ich glaube, Beziehungen sind ja was total essentiell Wichtiges für uns alle, ne? Und ich glaube, gut in Kontakt miteinander zu sein, wertschätzend, ne, an dem anderen Menschen interessiert sein, ja, mitkriegen, was bewegt den anderen gerade, und gemeinsam lachen und auch weinen können, ja, also das finde ich ist, ne, was total Schönes, und ja, auch die Entwicklungen von Menschen einfach mitzubekommen, ne? Das ist so was, was mir total Freude macht in meinem Beruf, ne? Zu sagen, wenn man sieht, wie Menschen kommen und was sie dann für Riesenschritte machen, ja, das finde ich ist total bereichernd, ne? Und total schön, ne? Und also davon trage ich dann auch immer ganz viel so für mich mit und lerne auch immer wieder von unseren Patienten was.
Nadine Köllchens, psychologische Psychotherapeutin und leitende Psychotherapeutin an der LVR Klinik Mönchengladbach. Vielen Dank, dass du heute zu Besuch warst.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat ganz viel Spaß gemacht, hat auch gar nicht wehgetan. Und freut mich sehr, dass ich unser Berufsbild und unsere Klinik ein bisschen vorstellen konnte, und hoffe, dass einige Zuhörer auch ein bisschen was aus dem Podcast mitnehmen können und ja, vielleicht auch Motivation finden für psychiatrisches Arbeiten, was total bereichernd ist, oder eben auch sich in Behandlung zu begeben, wenn da noch Zweifel bestanden haben.
Zum Schluss eine letzte Frage. Gibt es den einen Grund, warum diese Arbeit für dich genau das Richtige ist?
Ah, ja, also es ist total vielfältig, es ist jeden Tag spannend, ich lerne jeden Tag was Neues, von daher, es wird nicht langweilig.
Und noch mehr Spannendes, noch mehr Fragen rund um den Alltag in den psychiatrischen Kliniken des LVR erwarten euch natürlich in der nächsten Folge. In Folge 3 von Seelenarbeit kümmern wir uns um den großen Bereich Ergotherapie. Damit ihr das nicht verpasst, folgt Seelenarbeit bei eurem Podcast-Anbieter und abonniert die Social-Kanäle vom LVR-Klinikverbund, dann seid ihr immer direkt mit dabei. Und dann erfahrt ihr natürlich noch ganz viel mehr über die tägliche Arbeit in der Klinik. Ich bin Daniel Schwingheuer, euer Host. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Danke, Nadine.
Vielen Dank.